Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Heute wird's heiß, spirituell und garantiert alles andere als langweilig. Ihr kennt vielleicht das Klischee von Räucherstäbchen, geflüsterten Mantras und Menschen, die in Leintücher gewickelt auf Yogamatten sitzen. Aber was steckt wirklich hinter Tantra? Ist es nur eine Geheimformel für ein besseres Sexleben oder doch eine spirituelle Superkraft für den Alltag? Mein heutiger Gast ist Tantra-Lehrer und wird uns aus erster Hand verraten, warum es dabei nicht nur um heiße Nächte, sondern auch um kalte Duschen geht. Also macht euch bereit für eine sinnliche Reise und lasst uns gemeinsam in die Welt des Tantra eintauchen. Herzlich willkommen, Armin Heining.
Servus, grüß Gott, hallo.
Ja, das war schon mal die richtige Begrüßung. Servus, mein lieber Armin, du bist nämlich nicht nur Diplom-Theologe, du bist nicht nur Pädagoge, du lebst nicht nur in Berlin, du kommst gebürtig auch aus der Oberpfalz in Bayern.
Richtig, tief, fast tief aus dem Bayerischen Wald. Und damals habe ich natürlich nie gedacht, dass sowas mal aus mir werden könnte, was ich heute bin.
Ja, das weiß man ja vorher eh nie, was aus einem wird, ja. Aber du hast eine unfassbar spannende Lebensgeschichte, über die wir heute sprechen werden. Nämlich vom Mönch im Benediktinerkloster über den internationalen Trainer in den USA und Kanada bis zum Buchautor und selbstständigen Unternehmer im Kurs- und Massagebereich. Also da ist alles dabei. Aber dein Weg begann, ich habe es schon kurz erwähnt, in der Oberpfalz.
In Cham bin ich aufs Gymnasium gegangen, wie jeder andere auch. Und schon damals fühlte ich mich eigentlich nicht so richtig wohl, weder im familiären Umfeld noch im gymnasialen Umfeld. Ich hatte eigentlich, man wird es in der Retroperspektive sagen, ja, ein chronisches Burnout. Mhm. Das heißt, ich fühlte irgendwie eine Hitze, einen Schmerz in meiner Brust und ich habe rausgefunden, wenn ich in die Kirche gehe und in Gottesdienst, dann wird's besser. Und wenn ich in Disco oder sowas anderes gehe, was extrovertiertes, dann wird der Schmerz noch schlimmer.
Wie alt warst du damals?
14, 15, 16, genau.
Also eigentlich ein Alter, in dem man ja erstmal seine Sexualität vielleicht so ein bisschen erkundet, entdeckt Leben, da ist ja so heutzutage, ne?
Ja, ich hatte damals einen Traum, von dem ich schweißgebadet immer wieder erwacht bin.
Ach.
Und ich habe mir gesagt in dem Traum, entweder ich werde ein Heiliger oder ich lande in der Gosse.
So, jetzt möchtest du uns verraten, wie es ausgegangen ist.
Beides! Ich bin sowohl ein Heiliger geworden, als auch in der Gosse gelandet.
Gut, also darüber müssen wir noch reden. Also du hast von einem Weg der beispiellosen Transformation gesprochen. War das schon diese Zeit noch, als du noch im ländlich geprägten, in der Kleinstadt kam?
Nein, das war da noch nicht.
Das war danach.
Also ich bin da natürlich zuerst mal den Weg des Heiligen gegangen und bin in ein Kloster eingetreten, ins Benediktinerkloster. Kloster Metten, das ist in Niederbayern. Und
warst du 20?
Da war ich 20 nach dem Abitur, ja, genau. Und da bin ich also eingetreten und wurde dann, es war alles gut, wurde zum Studium nach Würzburg geschickt und just zu dieser Zeit hat ein Meditationshaus eröffnet, das war so 82, 83 und das hat mich sehr angezogen, Zen-Meditation, christliche Kontemplation und dann bin ich also mehr ins Meditieren gegangen als auf die Universität.
Ja, aber wir sprechen gleich über das Meditieren. Mich würde nur erstmal interessieren, wie kommt man denn in so ein Kloster? Also heutzutage würde man sich wahrscheinlich über TikTok bewerben, aber ruft man da an? Wie war denn das damals, 1900 und wann war das denn?
78. Ich habe meinen Heimatpfarrer, zu dem habe ich guten Kontakt gehabt, gefragt. Ich fühle mich am einsamsten im Gebet. Und wie könnte man denn das irgendwie lösen so? Und dann hat er gemeint, ja, in Klöstern, da wird gemeinsam gebetet. Ja, und was gibt's für Klöster? Naja, sehr, sehr introvertierte, extrovertierte, was dazwischen drin. Und dann habe ich gesagt, was dazwischen drin? Und hat er gemeint, Benediktiner. Okay, und was ist das nächste Benediktinerkloster von Cham aus? Metten, okay? Mhm. Und als 16-Jähriger war ich dann dort als erstes Mal Kloster auf Zeit. Und wirklich, das hat mich umgehauen.
Also Kloster auf Zeit, ist das dann so eine Art Praktikum oder wie darf man sich das vorstellen?
Einfach 5-6 Tage einfach mit der Gemeinschaft mitleben.
Ja.
Genau.
Okay, und das war ein reines Männerkloster?
War ein reines Männerkloster, damals 45, 48 Mönche, viele junge Mönche auch,
ja.
Also nicht viel älter als ich. Und hätte ich mir nie gedacht, ich hätte gedacht, Kloster, das ist was für alte Männer. Ich wurde eines Besseren belehrt.
Ja.
Und einfach die Struktur des Tages, der Choralgesang und so, das hat mich so tief in meinem Herzen berührt, dass ich also, ich habe nicht mehr gewusst, will ich jetzt alleine sein und im Gebet sein oder will ich jetzt mit den Mönchen in der Freizeit sein und Karten spielen und so. Also ich habe nicht mehr gewusst so richtig, was ist eigentlich los mit mir?
Ja.
Und ich habe geheult und war einfach tief, meine erste Liebe, würde ich heute sagen. Genau.
Puh, aber es war ja kein Schweigekloster, also man konnte auch miteinander sprechen.
Ja, man konnte auch miteinander sprechen und natürlich, ich hatte auch jemanden, der mir zugeteilt war, der hat mit mir Spaziergänge gemacht, mit mir gesprochen, wie es mir geht und so weiter. Mhm. Und ich habe mich einfach aufgehoben gefühlt dort.
Und dann hast du ein Studium der katholischen Theologie begonnen, das war irgendwann auch in den 80ern.
81, genau, da hat man mich nach Würzburg geschickt zum Studium, ich sollte Priester werden, genau, für die Gemeinschaft. Und wie sie dann so mitbekommen haben, dann habe ich meine Mönchsgelübde gemacht auf Lebenszeit.
Ja.
So, und dann haben sie irgendwie mitbekommen, dann gab es, man würde heute sagen, ein Mobbing. Die anderen Mitbrüder haben gesagt, der Frater Christoph, der meditiert so viel, der macht Psychotherapie, der geht zu irgendwelchen Leuten. So, und die haben das meinem Abt erzählt und mein Abt, also der konnte gar nichts damit anfangen. Was soll denn das? Meditation und Therapie und so. Und das Ende vom Lied war, wie ich dann fertig war mit dem Studium und Priester geweiht werden sollte, dann haben sie gesagt, Frater Christoph, wir wissen nicht, was du im Beichtstuhl mal tun wirst als Priester. Wirst du den Leuten die Sünden vergeben oder wirst du sie psychotherapieren?
Aber wusstest du es denn für dich?
Nein, ich konnte es ihnen nicht erklären, was der Unterschied ist.
Hm. So. Du hast, also ich habe mich natürlich auch bei dir, das mache ich immer bei meinen spannenden Gästen, ein bisschen eingelesen im Vorfeld und dann bin ich über eine Formulierung gestoßen. Du hast mal irgendwann gesprochen von verschiedenen Wegen der Versenkung, denen du dich gewidmet hast. Darf ich mal fragen, was man unter einer Versenkung versteht?
Du sitzt, das kann auch ganz normal auf dem Sofa sein, das muss gar nicht jetzt irgendwie in einem Lotussitz sein und du nimmst dir einfach Zeit, deinen Gedanken, deinen Geist in dein Herz hinab zu senken, so. Mhm. Und beobachtest deinen Atem, wie er kommt und geht und lässt die Gedanken ziehen, gehst denen einfach nicht nach. Klar, wenn du dann ein bisschen Disziplin hast, dann stellst du einen Wecker, 10 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, einfach so regungslos in der Versenkung, dich in dich selbst hinein versenken. Das verstehe ich darunter.
Mhm. Und du hast damals auch in dich hineingehört. Du hast dich auch mit dir selber auch auseinandergesetzt.
Ach, ja, natürlich.
Und hast ja auch begriffen, dass irgendwie dein Dilemma ein Spiegel deiner eigenen Zerrissenheit war.
Richtig, richtig. Also ich habe, also erstmal habe ich natürlich alles nach außen projiziert. Also das Kloster ist so konservativ und die Mitbrüder sind, ja, die wissen ja nichts. Sie sind ja hinten dran, genau. Und das hat aber den Konflikt immer nur verstärkt. Und dann habe ich einfach, haben mir meine Lehrer dann gesagt, lieber Armin, sieh doch das einfach als Spiegel deines eigenen Inneren, als Spiegel deiner Gedanken, so dass die anderen eigentlich du selbst bist. Mhm. Und dann war das natürlich ganz schwer, irgendwie, wenn ich zornig auf jemand anderen war, das zurückzunehmen und sage, okay, ich bin zornig auf mich selbst, auf diesen Teil in mir. Aber ich habe gemerkt, ja, das ist wirklich ein Weg raus aus dieser Sackgasse, die anderen als Spiegel meiner selbst zu nehmen. Und tatsächlich hat es auch mir geholfen, wie Phönix aus der Asche, einvernehmlich aus diesen Fängen der katholischen Kirche und des Klosters wieder herauszukommen.
Also dir wurde ja mehrfach die Weihe zum Priester verweigert.
Ja, genau.
Als, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Frater.
Ja,
Christoph. Frater. OSB?
Ja.
Was ist denn Frater und was ist OSB?
Frater ist der Bruder, übersetzt lateinisch, und Ordo Sancti Benedictini.
Hätte ich also, nicht besser aussprechen können.
Orden des Heiligen Benedikt.
Ah ja, okay, verstehe. Also so eine Art Zuordnung, ne?
Ja, richtig.
Genau, und dann hast du ja mit der Zustimmung des Abts und der römischen Behörden.
Ja, genau.
Dann, du warst ja dann auch so ein geläuterter Frater
ja,
eigentlich.
Ja, genau, ja.
Ich glaube, das muss zur Wende irgendwann gewesen sein, ja, 1990 oder so.
Ja, das war zeitgleich.
Ja.
Also zeitgleich, 89 ist mein Abt mit 54 Jahren zurückgetreten aus gesundheitlichen Gründen, mit dem ich diese ganzen Konflikte ausgetragen hatte und der mich immer zurückgewiesen hat. Und ein neuer Abt kam und der hat eigentlich, mit dem hatte ich keine Beziehung vorher, der war nämlich außerhalb des Klosters in der Pfarrei.
Aber ist das jetzt gut oder schlecht gewesen?
Das war gut,
okay.
Weil der hat einfach ganz neutral in meine Akten reingeschaut
ja.
und hat gesagt, okay, da gibt es scheinbar Konflikte zwischen der Gemeinschaft und dir und so, okay, und was machen wir denn jetzt, Frater Christoph, so. Also und dann habe ich gesagt, lass uns halt einfach irgendwie die Prüfungszeit ansetzen, ob wir überhaupt zusammengehören oder nicht, ob die feierliches Gelöbnis 1984 wirklich richtig war von beiden Seiten, unser Ja für Leben lang, war das richtig? Und dann hat er gesagt, ja, lass uns das einfach prüfen. Und nach einem Jahr schauen wir einfach wieder, ob da irgendwie was gewachsen ist oder nicht.
Wie so eine Art Probezeit.
Ja, wie eine Probezeit. Was eigentlich unmöglich ist in der katholischen Kirche, weil einmal Mönch, immer Mönch und da gibt es nicht nochmal irgendwas zu prüfen. Aber der war einfach in seiner jungen, wie soll man sagen, Frische als Abt, so offen und unkonventionell. Und nach einem Jahr hat auch er gesagt, ja, Frater Christoph, ich merke gar nicht, dass da irgendwie eine neue Liebe zwischen uns entsteht und ich auch nicht, weil ich meine, das Klosterleben, also ich hatte zu dem Zeitpunkt die Empfindung, jetzt weiß ich, wenn man von Gott redet, wie der schmeckt, wie sich das anfühlt, wie das riecht, so. Also Gott, habe ich keine Sehnsucht mehr, das weiß ich jetzt, was Gott ist.
Also du wolltest deinem Leben eigentlich eine neue Ausrichtung geben?
Ich wollte wissen, wie, ob man Gott auch in der Sexualität erleben kann, dass man Gott in der Sexualität erleben kann. Und ich bekam damals schon von Abt Emanuel Jungklausen, der ist in Niederaltaich im Nachbarkloster, damals, und der hat aus seinem Giftschrank, also aus all den Lehren, die in der katholischen Kirche verboten sind, der hat also einen Schrank gehabt, in dem da alle möglichen Bücher drin waren, die auf dem Index stehen der katholischen Kirche.
Da gibt es wahrscheinlich einige.
Da gibt es einige, genau. Und da hat er ein Buch rausgezogen, wie ich mal mit ihm war, und hat mir das auf den Tisch gelegt und hat gesagt, so viel er weiß, ist Tantra ein Weg der Verbindung von Sexualität und Spiritualität. Und hat das Buch dann sofort wieder in den Giftschrank zurück, aber es war letztlich der Abt von Niederaltaich, der mir diesen Gedanken eingepflanzt hat in mein Hirn, dass Tantra irgendwie was damit zu tun hat, mit meiner Suche.
Also er hat dich so ein bisschen gelenkt auch zu ergründen, was dich schon lange eigentlich zutiefst bewegt hat.
Ja, richtig. Also ja, genau, richtig.
Ja? Okay, also ist ja…
Ja, das ist unvorstellbar eigentlich.
Kann man sich, ja, genau.
Das ist unvorstellbar, aber so ist es, wenn man, ich meine, so erlebe ich das, wenn ich mit meinem Wesen verbunden bin, mit meinem innersten Kern verbunden bin und mich von dort her leiten kann, dass Unmögliches möglich ist.
Aber gibt es denn eine Verbindung zwischen Spiritualität und Sexualität?
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also erstmal die Gotteserfahrung, was ist denn das überhaupt? Gotteserfahrung ist, wenn du ganz im Hier und Jetzt da bist, wenn du wow sagst zu diesem Moment. Das kannst du auch bei der Helene Fischer im Konzert erleben. Das hat wahrscheinlich schon jeder erlebt. Aber niemand tut das in der allgemeinen Gesellschaft einer Gotteserfahrung, dass es Gott sein könnte, dass ich so Gott anspüren könnte, dem zuordnen. So. Und genau, aber mir war das einfach klar, dass dieses Wow-Erlebnis oder einfach die Frische des Augenblicks zu erleben, das ist Gott. Wenn ich nicht mehr nachdenke, sondern einfach bin, dann bin ich im Göttlichen drinnen. So, und das kann ich natürlich in der Sexualität erfahren. Das kann ich aber auch in einem Konzert erfahren, wo ich Zuhörer bin, wenn es mich Schauer über mich laufen, weil irgendwelche Töne mich so tief ergreifen oder sowas. Jeder, ich glaube, dass jeder schon solche Erfahrungen gemacht hat.
Na, wir würden wahrscheinlich von Emotionen sprechen, oder?
Ja, das sind auch Emotionen dabei, klar. Aber jetzt, dass ich aus diesen Emotionen da ein Weg ergeben kann und dass ich immer wieder zurückkommen kann zu diesen Emotionen. Das ist es, was einen spirituellen Weg ausmacht, dass ich einfach wirklich mich dorthin, was in meinem Inneren ist, ja, orientiere und dann einfach dem nachgehe und mich führen lasse von dem.
Du hast dann in der Tradition des Tantra eigentlich deine lang ersehnten Antworten und die neuen Inspirationen so ein bisschen gefunden.
Absolut.
Genau. Und hast du dann auch eine Ausbildung belegt zum autorisierten Tantra-Lehrer.
Ja.
Das war auch so, ich glaube, 1992
muss das gewesen sein.
Ja, später. Richtig. Ja? Und du hast dein eigenes Institut auch danach gegründet.
Haben wir jetzt schon überhaupt von meinem Schwulsein erlebt?
Nee, das haben wir noch gar nicht. Aber das musst du mir erzählen. Das ist, ich erwähne sowas ja nicht. Das ist immer dein Privatleben. Ne? Aber hier ist ja nichts privat.
Okay, also bei dem Traum als 14-Jährigen, entweder ich werde ein Heiliger oder ich lande in der Gosse, der war natürlich deswegen auch so dramatisch, weil Sexualität ist schlecht in Oberpfalz, in Cham, katholisch und so weiter, 1976.
Da gab es aber auch schon mal einen schwulen Landrat.
Das ist ja,
oder Niederbayern war das, glaube ich.
30 Jahre später, Michael Adam. 20 Jahre später. Oh ja. Gott, oh Gott, oh Gott.
Aber die Zeiten haben sich geändert.
Haben sich geändert, ja, natürlich. Also Sexualität war schlecht und Homosexualität war doppelt schlecht. Mhm. So. Und aus dem Dilemma herauszukommen. Okay, gut. Also dann ging ich ins Kloster. Und jetzt, was war deine Frage?
Ja, so ein bisschen. Du hast ja deine Ausbildung gemacht Tantra-Lehrer.
Tantra-Lehrer. Und während dieser Ausbildung, die ganz stark mit Atemübungen, Berührungen im Körper, natürlich auch Berührungen im Sex, im Beckenbereich, da wird dein sexuelles Feuer erst, wurde meins und wird eigentlich von jedem Teilnehmer erstmal so richtig angewärmt, also entfacht. Wir leben ja meistens sexuell auf Sparflamme, also ich meine.
Na, schade so, eigentlich.
Ja, absolut schade. Also auf Sparflamme, Sparflamme und dass da noch viel mehr möglich ist mit Sexualität. Okay, und was wollt ihr jetzt sagen? Genau, und dann hatte ich also dieses. Ich wollte ja, mit 1992, ich wollte ja immer noch nicht schwul sein. Ich hatte ja gehofft, dass durch Therapie und Meditation sich mein Schwulsein hätte verändert. Aber Pfeifedeckel, also durch diese ganzen Übungen kam das erst so richtig raus. Und wie ich dann 1991 als einziger schwuler Mann da in einer Gruppe von 25 Männern und 25 hetero Weiblein gewesen bin und von meinem Cruising in Nürnberg am Birkensee erzählt habe und so weiter, also denen ist die Kinnlade runtergefallen.
War das dann schon während der Ausbildung zum Tantra-Lehrer?
Das war noch davor. Ausbildung zum Tantra-Lehrer bin ich dann schon dezidiert als schwul geoutet gegangen.
Und Jan, du hast dich ja auch so ein bisschen spezialisiert auf Gay-Tantra.
Richtig, genau.
Das musst du mir jetzt auch, also wie unterscheidet
sich das denn? Das ist mein Spezialgebiet.
Aber da steigen wir, also jetzt wird es mir ja schon warm, wenn ich zuhöre, weil das ist ja so ein spannendes Thema, aber wie unterscheidet sich denn jetzt Tantra vom Gay-Tantra? Also Körper sind unterschiedlich, weil man ja nur Männer und Frauen, aber das hat ja erstmal nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun, oder?
Nein, das hat nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun. Das Ding ist einfach, wenn du in der Gruppe bist und in den Übungen bist, dann fühlt sich alles gleich an.
Ja.
Aber wenn du nach Hause gehst, dann bist du wieder in deinem ganz normalen Umfeld.
Mhm.
Und das Umfeld, mein Umfeld ist einfach ein Männerumfeld und die anderen haben ein Umfeld von Männern und Frauen und Gott sei Dank gibt es schon noch mehrere. Ich bin so froh, dass wir da aufgebrochen sind und nicht mehr bloß schwul und hetero, sondern Gott sei Dank, weil es nämlich auch die Last nimmt von dieser Spaltung, die ich zu diesen in den 90er Jahren noch gefühlt habe. Genau. Und weil einfach meine Orientierung, sexuelle Orientierung, ich würde natürlich heute sagen, ich bin ein Cis-Mann, ganz klar. Ja.
Also für alle, die uns zuhören, du fühlst dich als Mann.
Ja, Mann, richtig.
Jetzt muss man wieder politisch aufpassen, richtig auszusprechen, aber als Mann geborener.
Ja, in männlicher Gestalt, mit männlichen Sexualorganen, in Kongruenz damit, genau. Und was wollt ihr jetzt sozusagen, wo sind wir stehen geblieben?
Nein, wir waren so ein bisschen bei deinem eigenen Institut, das du dann gegründet hast.
Genau, also das habe ich dann 92 gegründet. Ja. Einfach, weil ich möchte einfach mit Männern das teilen. Mhm. So, und da gab es aber nichts. Da gab es nichts. Und irgendjemand musste beginnen.
Sag mal, war das dann noch in der Oberpfalz oder warst du da schon?
Da war ich in Nürnberg.
In Nürnberg, okay.
In Nürnberg, genau. Gut. Also da bin ich dann eben nach dem Klosteraustritt bin ich nach Nürnberg umgezogen, weil ich gedacht, dort hatte ich noch eine Anstellung bei der Erzdiözese Bamberg für 2 Jahre. Mhm. Und dann wollten sie mich verbeamten. Und dann habe ich gesagt, tut mir leid, aus privaten Gründen nicht. Ja, Herr Heining, warum denn nicht? Sie sind doch gut, wir wollen Sie doch.
Tja.
Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin homosexuell. Ja, das verstehen wir, das verstehen wir.
Also das verstehen wir im Hinblick auf alles Gute.
Dass ich mich nicht verbeamten ließ.
Aber da war so ein gewisses Verständnis auch da.
Ja, da war natürlich ein Verständnis dann da.
Aber dann, also ich meine, mein das war ja dann so Anfang der 90er Jahre.
Ja, und
dann,
92.
Du hast irgendwie mal, in einem Interview hast du irgendwann mal erzählt, du hast dann viele Jahre dich in so einer schwulen Box, hast du, glaube ich, gesagt,
ja,
gefühlt.
Ja, absolut.
Was ist denn eine schwule Box? Ist es die Lebensweise? Ist man vielleicht irgendwie blind, links und rechts? Oder wie darf ich das verstehen?
Also es ist natürlich toll, also viele sehen das, wenn man seine eigene Marke gefunden hat, seine eigene Nische gefunden hat, ist es gut. Also so vom Marketingtechnischen und so weiter. Aber liebe Leute, die Nische ist schon sehr, sehr klein, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und Gott sei Dank, ich durfte ja das erleben in Nordamerika. Das ist ja das auch, warum ich nach Nordamerika gegangen bin, wo einfach auch eine Masse von Männern da sind und meine Gruppen halt auch mit 30 Leuten sich leicht füllen hab lassen. Wenn ich aber hier in Deutschland bin, ja gut, dann freue ich mich. Also ich freue mich über jeden, absolut, absolut. Und ich mache auch Gruppen gerne mit 3 und 4 Leuten, absolut. Ja. Und zugleich, ja, mein Gott, also die Finanzen schauen dann natürlich anders aus, wenn die Gruppen so klein sind.
Ich kann das gut nachvollziehen, also das ist ja klar. Ich meine, umso größer so eine Gruppe, umso mehr hast du halt auch einfach in der Tasche.
Natürlich,
ne?
Ja klar, natürlich.
Genau,
klar.
Das meinst du damit, okay.
Ja, genau.
Na gut, das ist in der Großstadt.
Also das ist so eine Box, ja.
Ja, Box. Okay. Also eher so, dass klar, es ist natürlich in einer Großstadt wie Berlin einfacher, so eine Gruppe zusammenzustellen, als vielleicht jetzt im
ländlichen. Ja, aber trotzdem Berlin ist auch, also ehrlich, also wenn ich, ja genau, okay.
Nee, wir sind ja so verblieben heute, wir reden über alles, was wir wollen und ist auch sehr offen. Das ist ja auch gut, dass du da so offen drüber sprichst. Du hast mal von hochkochender Wut und Verzweiflung angesichts dieser Selbsterkenntnis gesprochen.
Okay, jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau. Jetzt haben wir, glaube ich, irgendwas übersprungen. Jetzt weiß ich nicht,
was. Also das war so ein bisschen, es ging nämlich
also passt auf.
Um dein Wirken. Da ging es um einen April-Scherz.
Pass mal auf. Ja, jetzt okay, passt auf. Also es ist so, dass ich habe ja die heterosexuellen, oder wie sagt man, heteronormativen.
Ja.
Okay, die heteronormativen Standards habe ich natürlich übernommen. Nie Sex mit meinen Gruppenteilnehmern. Und wenn da einer mal bei mir in der Gruppe war, dann auch, wenn der attraktiv ist, also einfach, das ist ethisch, geht es nicht. Okay, und wo habe ich mir meine Sexkontakte geholt? In der Szene von Berlin, genau. Und in der Szene von Berlin und dann habe ich mein eigenes Massageoase aufgesetzt und natürlich war dann ein Jahr später sofort eine andere Massageoase 3 Straßen weiter und ich habe dieses Seminar gemacht und ein Jahr später war dasselbe Seminar von jemand anderem gebeten. Also ich habe mich mindestens 3-mal in meinem Leben, in meinem Berufsleben geklont, mindestens.
Ja.
Und das ist ja alles in einem ganz engen Raum. Und das hat alles natürlich Wut hochkochen lassen und Verzweiflung und so weiter. Ja klar, und dann habe ich meine Marke schützen lassen und das wurde dann nicht anerkannt. Und Oh Gott. Genau, also ja, richtig. Und was bin ich dann gelandet? Privat bin ich dann gelandet, besonders 2013 bis 2015, in der Chemsex-Szene von Berlin, in Sex und Chems und Sex und Crystal Meth.
Jetzt musst du uns mal kurz erklären, für alle, die uns jetzt zuhören, also wir sprechen, also Chemsex ist das dann, sind
mit
das jetzt
Drogen,
ja?
Drogen, okay. Mit Drogen, Sex mit Drogen, genau.
Ja.
Genau.
Wie bist du da wieder rausgekommen?
Okay, gut.
Also bist du überhaupt wieder rausgekommen?
Ja, ich bin glücklich.
Ist gut.
Ich bin so glücklich. Also erstmal gab es natürlich auch bald Aufwachmomente irgendwie. Ja. Ihr werdet das in meinem 2. Band der Autobiografie lesen, wo ich wirklich schreibe, wie das gewesen ist.
Mhm.
Das ist einfach, ihr müsst wissen, dass all die tantrischen Übungen von Atmen, von Verbindung, wenn ich jetzt da noch eine Droge dazu nehme, dann potenziert sich alles und ja. Die Verschmelzung ist enorm und das Egolosigkeit, wow. So, also in solchen Erfahrungen, die einfach überirdisch sind, ja. So, genau, aber irgendwie ist am Schluss immer nichts übrig geblieben. Es war wie Asche. Ein Feuer hat gebrannt und am Schluss Asche. Nichts, was bleibt. Und dann, das hat mich schon zum Nachdenken angeregt. Und dann habe ich 2015 Hepatitis C bekommen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, lieber Armin, da stimmt was nicht mit mir. Und dann, jetzt kommen wir zu dem Punkt, dann kam zeitgleich am 1. April eine E-Mail vom Schwulen- und Lesbenverband Deutschlands. Und in dieser E-Mail wurde angekündigt, dass Angela Merkel sich ihre Einstellung zur Gleichstellung und zur Homo-Ehe oder zur Ehe für alle geändert hätte. Und sie wisse ja, sie hatte immer aus dem Bauchgefühl heraus Nein gesagt. Und sie sei in vielen Ländern gewesen. Und dort hat man ihr gesagt, also Angela, warum hast du das nicht schon lange in Deutschland? Wir haben es doch hier auch in Spanien und in bla bla bla. Und das macht unser Land nicht kaputt, unsere Gesellschaft. Was ist denn da los? Und dann sei sie in sich gegangen und sie hat sich eines Besseren besonnen und zum 2015, zur Pride-Season, sollte also auch in Deutschland die Ehe für alle da sein und es tut ihr leid, dass sie so bloß aus ihrem Bauch heraus argumentiert hat und so. Und so hat er diese E-Mail gelernt.
Ich glaube, die kam dann noch 2 Jahre später. Ich muss 2017, glaube ich, gewesen sein. Ich war zu der Zeit im Urlaub in Spanien und ich kann mich erinnern, die Bundestagsdebatte war irgendwie morgens 8 bis 9 Uhr, relativ früh. Das muss, glaube ich, 2 Jahre später gewesen sein, 2017. Müssten wir nochmal nachschauen, war es, glaube ich, nicht.
Das war ja eine E-Mail vom Lesben- und Schwulenverband.
Das war noch davor.
Einen Tag später habe ich nämlich mitbekommen, hey, das war ein April-Scherz.
Ach, das hat es mit dem April-Scherz auf
Achtung,
sich.
Und ich, ich habe Wut bekommen, und zwar nicht auf Angela Merkel, sondern ich habe Wut bekommen auf Pater Anton, den Zen-Lehrer, auf andere spirituelle Lehrer, die mich einfach zurückgewiesen haben, wie ich zum Beispiel Zen für Schwule machen wollte. Wenn du es ja tun willst, dann musst du ja gehen. Ja. Wurde ich rausgeschmissen. Also. dort wird ja im spirituellen Bereich wird immer von Wandlung und Transformation gesprochen. Und die habe ich dann nicht erfahren, sondern ich bin auf Mauern gestoßen. Und Angela Merkel, sie verändert sich, aber meine spirituellen Lehrer nicht. Mhm. Und dann bin ich so wütend geworden auf Pater Anton und andere. Und einen Tag später habe ich gemerkt, das war ja nur ein April-Scherz. Und dann habe ich mir auch gedacht, lieber Armin, da stimmt doch da was nicht mit dir. Wenn du so aus einem April-Scherz so wütend auf irgendwas wirst, was überhaupt nicht stimmt, da ist doch was mit dir im Fall im Busche.
Es geht ja bei Tantra kommt ja eigentlich aus Indien, oder?
Ja.
Ja, das ist eine alte spirituelle Praxis. Ja. Da geht es ja vor allem darum, Körper, Geist und Seele so ein bisschen in Einklang zu bringen.
Ja.
Das Ziel ist ja, dass man wahrscheinlich ruhiger und entspannter wird, oder? Und nicht, dass man aufbrausend ist und sich über alles ärgert.
Richtig, natürlich das auch. Ja, natürlich das auch.
Ja. Da geht es ja auch um Meditation, das hast du ja schon erwähnt.
Ja,
aber auch
richtig, das
Atemtechniken,
auch.
Rituale.
Richtig, das auch.
Jetzt umfasst ja Tantra weit mehr als nur Sexualität. Das ist ja eine ganzheitliche, nennen wir es mal Lebensphilosophie.
Ja.
Aber der Fokus liegt doch darauf, das Leben so im Hier und Jetzt, das vergessen ja viele, dass wir im Hier und Jetzt leben, intensiver zu erleben.
Ja.
Ja. Wie mache ich das? Wie schaffe ich das als Anfänger? Also das ist, viele, die jetzt zuhören, werden wahrscheinlich mit Tantra noch nicht so viel am Hut gehabt haben. Vielleicht kannst du uns das mal kurz erklären. Also für Einsteiger, lieber Armin.
Also
muss ich jetzt wirklich meine Yogamatte irgendwie anzünden?
Ach,
oder?
Quatsch, nix da. Es geht schon, das, was ich vorhin beschrieben habe, dich einfach auf die Couch setzen. Ja. Du kannst dir natürlich auch eine schöne Musik auflegen so und während dieser Musik einfach still sein, die Augen schließen, bei dir selber ankommen. Dann gibt es auch wunderschöne geführte Reisen nach innen. Auch das ist eine Hilfe. Was ich auch sehr gerne mache, ist Atemmeditation. Eine Stunde atmen zu schöner Musik. Also du kannst ja auch eine schöne Musik auflegen und einfach tief ein- und ausatmen für 20 Minuten und dann einfach entspannen danach. So, du wirst merken, wenn du das einfach mal probierst, da passiert was und es tut gut. So, und es gibt viele, viele, jetzt nicht bloß vom Tantra, es gibt viele, viele Möglichkeiten, das, und dann tu das einfach. Jetzt das Spezielle, mein lieber André, an Tantra ist, dass du das jetzt auch übersetzt in den intimen Bereich oder in den sexuellen Bereich. Wie schön ist es, einfach mit der Partnerin, mit dem Partner zusammenzuliegen, gekuschelt und dann auf den Atem zu achten und synchron ein- und auszuatmen. Wann seid ihr denn das letzte Mal so miteinander eingeschlafen? Hey, das verbindet und das wird, ihr werdet merken, das nährt euch. Nehmt da zum Beispiel auch einfach eine Viertelstunde Musik zum Einschlafen, beide, und die Musik hört ihr dann von selber auf und ihr schlaft wunderbar ein damit. So, also so ganz easy Sachen. Genau. Und dann, jetzt gehen wir mal ins Sexuelle rein. Jetzt seid einfach mal erregt, wenn ihr erregt miteinander seid und vereinigt seid. Okay, stopp, nicht mehr sportlich jetzt zum Höhepunkt steuern, sondern einfach mal innehalten und einfach nur atmen. Nur atmen. Und ihr werdet merken, das ist der Schlüssel, dass der Himmel in euch aufgeht. Der ja, natürlich, ein geiler Fick ist doch wunderbar. Und wo der Mann sehr, wirklich seine Power zeigen kann und die Frau einfach sich dem hingibt. Und ja, es ist wunderbar. Aber liebe Leute, es gibt doch viel, viel mehr als das. Mhm. Massagen, Berührung, Öl einsetzen, so.
Ja, und die Atemtechniken, die spielen ja eine große Rolle.
Ja,
da gibt es ja auch Studien, glaube ich, dass Atemtechniken im Tantra-Stress Stress reduzieren kann und auch diese, oh Gott, da gibt es so Parasympathikus.
Ja, Sympathikus und Parasympathikus.
Ja, aktivieren können, was dann, glaube ich, auch zu einer besseren Entspannung führt.
Ja, richtig, richtig. Und es meint aber jetzt nicht eine orgasmische Entspannung, sondern einfach eine ganz körperliche Entspannung, wo sich dann auch eure Herzen neu öffnen.
Also ich habe einen Freund, der macht das regelmäßig und der erzählt, dass es bei ihm zu so einer verbesserten Wahrnehmung des Körpers geführt hat.
Absolut, ja.
Und er vor allem auch so ein bisschen sein Selbstbewusstsein gesteigert hat.
Absolut.
Also
absolut.
Das sind auch angenehme Nebenwirkungen.
Absolut. Hast vorhin gefragt, du bist ja aus der Haut und wütend.
Ja, ja.
Ja, die Wut, kannst du auch sagen, ist eine übersteigerte Selbst, wie was hast du gesagt? Selbst.
Ja, so ein Selbstbewusstsein.
Ein übersteigertes Selbstwertgefühl ausdrücken. Mhm. Genau. Also die Sexualität und sexuell aktiv zu sein, steigert enorm dein Selbstwertgefühl. Das ist das Heilende auch an Tantra, dass du wirklich eine Power kriegst und deinem Mann und deine Frau stehen kannst. So. Genau. Aber irgendwann kann alles auch zu viel werden, aus der Balance geraten. Und das war bei mir dann 2015 auf jeden Fall der Fall.
Mhm. Genau. Und wenn ich jetzt mit Tantra beginnen möchte, gibt es denn da so eine einfache Übung, die du jedem Anfänger empfehlen kannst?
So, jetzt ist die Frage, jetzt gehen wir einfach mal zur Masturbation. Ja, genau. Also ich meine, das gehört wahrscheinlich zu jedem seinem Leben, sexuellen Leben dazu. Hoffe ich, weil das einfach auch wunderschön ist und sein kann.
Ja.
Und so, und jetzt stell dir einfach vor, wenn du dich stimulierst, egal ob Mann oder Frau oder was weiß ich, dazwischen drin, stell dir einfach vor, dass du den Atem, dass du die Energie, die Wohlgefühl, das du unten spürst, in einem gedachten Energiekanal in deinem Körper hinauf nimmst bis zu deinem Scheitel beim Einatmen und beim Ausatmen wieder hinunterschickst in dein Becken. Und geh einfach bei deiner Selbststimulation und Selbstliebe in das hinein. So, und dann wirst du auch merken, dann wird nämlich deine Sexualität zur Meditation.
Also ich konzentriere mich also ganz auf das Gefühl des Atmens.
Ja, ganz genau, ganz genau. Du nimmst sozusagen deine sexuelle Energie mit dazu, aber du konzentrierst dich eigentlich auf den Atem.
Mhm. Wie lange mache ich das? Gibt es da irgendeine Obergrenze?
Ach nee, mach das erstmal so lange, wie du das willst. Ja. Fang einfach mal mit 10 Minuten an, das kann man steigern.
Mhm.
Und liebe Männer, das ist was ganz anderes als Edging. Edging ist, wenn du immer zum Höhepunkt kommst und dann wieder abflaust. Aber da machst du nichts mit deinem Atem, bewusst jedenfalls.
Wenn man das überhaupt noch schafft ab einem gewissen Alter. Ist ja auch so eine Sache, ne?
Ja, alles gut. Jetzt also, gehen wir mal drauf, dass wir das können,
Das können wir jedem.
Okay, gut. Und jetzt stimulier dich nicht immer bloß bis zu diesem Point of No Return und kühl dich ab, sondern nimm da bewusst deinen Atem mit dazu. Also Und dann wirst du nämlich merken, dass das Edging eine ganz neue Qualität bekommt und du bewusstseinserweiternde Erfahrungen machst.
Und das Ganze ohne Drogen.
Absolut.
Und dann gibt es ja noch diese 5-Sinne-Meditation. Da geht es, glaube ich, dann auch natürlich um Achtsamkeit, Sinneswahrnehmung. Aber da ist ja dann auch noch ein bisschen mehr gefragt. Ne? Da geht es ja auch um Berührungen, glaube ich, auf der Kleidung, auf der Haut, die Luft so ein bisschen so riechen um sich herum.
Ja, klar. Diese 5 Sinnesübungen, die kann man zum Beispiel einer dem anderen schenken für eine halbe Stunde und dann irgendwann anders umgekehrt die Partnerin dem Partner, genau, mit einer Musik im Hintergrund und einfach, wenn die Augen verbunden sind und dann Töne kommen mit Klangschalen oder Berührungen mit Feder, Berührung mit Fingernägel, dann ist es viel intensiver, wie wenn die Augen offen sind und alles sehen. Da wird ja auch der Moment der Kontrolle wird weggenommen, wenn die Augen verbunden sind. Genau, die Augen kontrollieren ja schnell.
Aber das ist doch eigentlich ein wunderschönes Gefühl, wenn man sich vorstellt, dass man mit jedem Atemzug irgendwie positive Energie und Liebe austauscht.
Absolut.
Ja. Hat es denn damit dann auch man spricht ja auch oft von dieser Herz-zu-Herz-Atmung für Paare.
Ja.
Das ist dann wieder was anderes, oder?
Also erstmal ist es eine Herz-zu-Herz-Begrüßung, heißt es. So, wo man sich in die Augen schaut und dann sich voreinander verneigt. Und natürlich, du kannst dir vorstellen, dass ich atme dein Herz ein und ich gebe mein Herz mit dem Ausatmen in dein Herz hinüber. Das schafft tiefe Verbindung zwischen euch. Ihr müsst gar nichts. Was gut ist, ist, wenn ihr vorher euch absprecht, dass ihr diese Übung macht für 10 Minuten und dann macht ihr sie. Dass ihr sozusagen vorher verbal sagt, auf was ihr euch einigt und dann tut ihr das. Und danach sprecht ihr wieder über die Erfahrung, die ihr gemacht habt.
Und wenn ich jetzt keine Partnerin, keinen Partner habe, aber was ich zu Hause auf jeden Fall habe, ist ein Spiegel.
Ja, absolut.
Kann ich mich auch vor den Spiegel stellen oder absolut, setzen und mir natürlich selbst auch mal in die Augen schauen?
Ja, absolut.
Und zum Beispiel mit mir selbst sprechen?
Richtig, oder du kannst selber zum Beispiel auch diese Selbststimulation, dieses Atmen auch vom Spiegel machen, klar. Du wirst dich selber neu erleben. Das hat auch zu tun, im Spiegel sich anschauen, mit einer tieferen Selbstakzeptanz,
ja,
auch deines Körpers, Selbstakzeptanz. Meistens wollen wir ja unseren eigenen Körper am wenigsten. So,
Eignet sich den Tantra eigentlich auch besser, wenn man sich zum Beispiel abends mal über das Fernsehprogramm streitet? Ist das dann so ein willkommener Anlass, mal wieder runterzukommen? Weil das wird ja in der modernen westlichen Welt ja oft auch als Therapieform gesehen.
Also Therapieform, Tantra ist, da würde ich mal sagen, nee, Tantra ist wirklich, möchte ein spiritueller Weg sein. Also das heißt, der dich einfach in diese bewusstseinserweiternden Erfahrungen führt und auch bewusst mit dem Göttlichen in Verbindung bringt. So, und Therapie ist eigentlich Heilung von Defiziten. Also das heißt, ich kriege keinen hoch und jetzt, wie könnte Tantra mir helfen? Ja. Das ist Therapie. Und also das Tantra ist zwar therapeutisch, aber ich würde es nicht als Therapie, also nicht sagen, dass es eine Therapie ist.
Aber diese Differenzen, die haben wir ja oft in Beziehungen und da gibt es ja auch Studien, die gezeigt haben, dass Tantra-Praktiken auch Paaren helfen.
Ja, natürlich, klar.
Die emotionale oder auch die körperliche Intimität zu verbessern. Ich habe von 70% gelesen, der befragten Paare, die nach der Tantra, nach den Workshops gesagt haben, dass sie durchaus eine Verbesserung ihrer Beziehung wahrnehmen.
Absolut, das ist kein, also ich meine, das ist fraglos, für mich auch fraglos.
Ja.
Einfach, ihr bekommt ganz neue Hilfsmittel oder Zusammenseinsweisen. Es ist wie eine Liebesschule. Hey, wer hat euch denn gelehrt, Porno ist nicht eine Lehre, sondern Porno zeigt eher, wie ich geil sein kann und geht auf Geilheit, aber nicht so sehr auf Verbindung. Und Tantra geht mehr auf Verbindung. Also, dass die Gefühle da sind, dass du mit deiner Nähe erlebst. Auf das geht Tantra hin. Mhm. Und letztlich Verbindung mit dem Universum, mit dem Göttlichen.
Ja, das gehört dazu. Das genau. Ist ja auch sehr wichtig.
Nichts gegen Porno, gell? Ja. Aber einfach, das sind unterschiedliche Zielsetzungen.
Ja, aber man spricht ja nicht umsonst auch von Porno-Burnout. Also wenn man es wirklich übertreibt, man stumpft ja ab im wahrsten Sinne. Ja. Na, also von daher, gibt es denn auch so eine Art Tantra-Light-Version, wenn man jetzt, Menschen mit wenig Zeit und Geduld, so 2 Minuten am Tag, reicht das auch schon? Oder sagst du, nee, brauchst du gar nicht erst anfangen?
Nein, natürlich kannst du anfangen, immer. In 2 Minuten, was würde ich denn in 2 Minuten? Ja, ich atme halt immer, mein Gott. Ja,
das ist auch wichtig, sonst wären wir tot.
Ja, was auch schön ist, ist einfach zu sitzen und sich selber zu berühren oder besonders natürlich das Herz zu berühren. Beide Hände auf dein Herz legen, ins Herz hineinatmen. So dir selber Liebe schenken. Hey, das ist wichtig und gut, das tut gut, das entspannt am ehesten.
Wie hat denn Tantra dein Verhältnis zu deinen Mitmenschen verändert? Wie wirst du wahrgenommen von deinem Umfeld, wenn du erklärst, was du machst und wie du lebst und wie du auch das Leben siehst?
Also ich bin durch das, dass ich 2015 wieder angefangen habe, mein ganzes Leben anzuschauen, ja, ganz stark eigentlich mit meiner Ursprungsfamilie wieder verbunden. Also meine Eltern sind natürlich jetzt gestorben, aber Cousins, Cousinen, ja, Neffen, Nichten. Und natürlich mache ich auch Statusmitteilungen auf WhatsApp und so weiter, wo ich von meinen Kursen zeige. Die haben noch nie so viel von mir gewusst, wie sie jetzt beginnen zu wissen. Und jetzt, wenn mein zweites Buch da ist, wo ich diese ganze Karriere als Tantra-Lehrer erzähle, die sind gespannt. Das ist für sie absolut eine neue Welt. Und für mich ist es toll, dass sich meine Karm-Oberpfalz-Welt verbindet mit dem, was ich jetzt lebe.
Ja, es ist ja ein völlig anderes und völlig neues Leben, das du seit vielen Jahren jetzt außerhalb der Oberpfalz lebst.
Ja, absolut. Ja, natürlich, klar. Ja, klar.
Also, und vor allem Tantra hat ja auch in der Popularkultur auch durch Prominente durchaus auch an Bedeutung gewonnen. Also zum Beispiel Sting, glaube ich, und seine Frau, Trudy Styler, die reden ja auch relativ offen über ihre Tantra-Praxis.
Ja, aber meine gleichaltrigen Cousins und Cousinen oder die ja noch ein bisschen älter sind, die haben natürlich den Armen immer als Exoten erstmal erlebt und Außenseiter. Und im Moment ist es alles so, sie lieben mich, ich liebe sie und ich bin überhaupt nicht mehr der Außenseiter, sondern sie, genau.
Nee, das ist ja aber schön zu hören, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass natürlich, man sieht es halt oft mit einem Fokus auf die sexuellen Komponenten und das wird wahrscheinlich das Bild von Tantra in der westlichen Wahrnehmung dann auch stark beeinflussen.
Ja, ganz genau und es ist natürlich viel mehr dahinter als nur Sex. Mhm. Also es hat zu tun mit Liebe, es hat zu tun mit Verbindung, es hat zu tun mit Gott oder mit dem Göttlichen, es hat zu tun mit Meditation, ja, ganz
und
genau.
Gott überlebt uns alle. Da können wir auch mal drüber reden, wie wir das sehen. Naja, aber es ist ja so, dass Tantra auch seit den 60er Jahren.
Die Liebe war schon immer da.
Die Liebe war immer da. Die wird auch immer bleiben.
Ja, ganz genau.
Aber seit den 60er Jahren ist ja Tantra vor allem im Westen immer populärer geworden.
Ja, genau.
Vor allem durch die New Age-Bewegung. Ja. Ja, und die Suche nach neuen spirituellen Praktiken.
Besonders nach diesem bürgerlichen Mief der 70er Jahren und unserer sexuellen, was war das so? Also die waren ja engständig, unsere Eltern noch, mein Gott.
Naja, wer kann sich nicht an die tollen Filme von Loriot erinnern? Papa Ante Portas und was weiß ich, was da gab. Immer wieder ein Genuss. Aber wenn man sich das anschaut im Nachhinein, dann denke ich mir auch, oh mein Gott, bin ich doch schon froher, dass ich jetzt lebe und nicht vor 30, 40 Jahren.
Genau.
Ich habe gelesen, in Deutschland gibt es über 100 Tantra-Schulen und Zentren, die Kurse, Workshops und Ausbildungen anbieten. Also da ist schon einiges dazu gekommen.
Ja.
Gibt es denn auch so eine Art Notbremse beim Tantra für Menschen, die plötzlich merken, dass ihnen doch zu spirituell wird? Wie gehst du damit um?
Also ehrlich, es ist selten, dass es zu spirituell wird. Also das war früher, war da eher eine Angst. Und ich weiß noch, wir haben am Anfang keine Räucherstäbchen, keine Mantren oder sowas, nichts Fernöstliches, sondern möglichst, möglichst alles irgendwie so weg davon, weil das so viele Widerstände ausgelöst hat in Gruppenteilnehmern. Und das ist heute alles viel easier. Also ich meine, fast jeder Mensch hat heute, Jüngere, hat irgendeine Praxis, sie macht Yoga oder irgendwie Kampfsportarten oder sowas. Also das ist alles heute viel einfacher, als es früher gewesen war. Also die Widerstände sind immer so stark.
Und das ist auch gut so.
Ja, das ist auch gut so, ja klar.
Wenn wir mal nach vorne blicken in die Zukunft, was ist denn so deine Vision für die Zukunft des Tantra? Wie könnte sich die Art oder die Weise verändern, wie Menschen ihr Leben und ihre Beziehungen führen?
Also ich habe ja, das ist ja auch mein zweites Buch, ich habe mir meine Tantra-Welt selbst erschaffen. Es ist so eindeutig. Seit 92. Und ich bin total an Grenzen gekommen. Ich habe euch ja erzählt von Sex on Chems und Sex on Crystal Meth, von Hepatitis C, so, und meinen Weg da wieder raus. Und ich bin einfach jetzt, wo ich einfach sage, ich möchte nicht mehr die Welt erschaffen, sondern ich übergebe letztlich mein Leben wie im Kloster wieder einer anderen Macht. Ich möchte Universum, hier bin ich stehe auf, hier bin ich, was willst du? Oder wenn ich jetzt diesen Podcast gemacht habe, habe ich vorher erst, sprich du durch mich.
Ja.
So, einfach, dass nicht mein Ego die ganze Zeit, es ist riesig da natürlich, aber nicht, dass
ja,
mein
wer hat
Ego,
das nicht, ja?
Ja, aber dass da einfach eine andere Kraft durchkommen darf und dass ich mein Leben dieser anderen Kraft hingebe und mich von der anderen Kraft führen lasse. Und das ist eigentlich meine Vision von meiner Zukunft, dass ich mich immer mehr da und dass ich auch hier jetzt stehen darf mit euch. Das ist Führung, nichts anderes.
Ja, das freut mich auch. Und ich glaube auch alle, die dir zuhören. Und ich kann dich beruhigen, man hört ja gerne zu und man ist auch so ein bisschen elektrisiert, wenn man sich mit dir unterhält. Denn man merkt schon, dass du dir für alle Menschen, glaube ich, und das ist völlig unabhängig, welches Alter sie haben, Herkunft, Rolle, Geschlecht, dass du dir für alle ähnlich glückliche, sprechen wir dann von Transformationserfahrungen.
Ja, absolut.
Wünscht nämlich einen Weg zu einem Wendepunkt auch, den du in deinem Leben ja auch hattest. Und darüber hinaus natürlich der Theologe und der Pädagoge, den ich hier vor mir stehen habe. Also ich könnte noch stundenlang länger und ausführlicher mit dir sprechen, lieber Armin. Es war mir wirklich eine große Freude. Man kann dich finden, du lebst in Berlin.
Ja,
gerne. Du bist eine hochspannende Persönlichkeit.
Armin Heining kann man überall finden.
Absolut. Und ich wünsche dir für die Zukunft, dass du noch lange durchhältst mit einem glücklichen Leben. Und wer kann schon von sich behaupten, dass er sich eine eigene Welt geschaffen hat. Ja. Da bist du der erste Gast bisher, der das auch sagen darf.
Danke.
Also herzlichen Dank für deinen Besuch,
danke,
lieber Armin.
André.
Alles Gute weiterhin für
und
dich.
Und euch auch alles Gute. Schön, dass ihr mir zugehört habt.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.